Ohne Zweifel gibt es also Seiten in uns, die sich wünschen, Gott gäbe es nicht. Wenn man, um jemanden ganz anderen zu nennen, an Platons Symposion denkt, wo die eigentliche Hauptfigur ja der Sokrates ist, dann kommt am Ende der betrunkene Alkibiades und hält erstmal so seine Lobrede auf den Sokrates, auf seinen Zauber, auf das, was er kann und vermitteln kann. Und er schildert dann ja auch sehr mutig seinen Versuch, den Sokrates zu verführen und wie das nicht geglückt ist. Und wie man einfach merkt, er ist einfach hingerissen von dem Sokrates. Und mitten in dieser Rede kommt ein Satz, wo er sagt, und manchmal wünschte ich, er wäre nicht. Weil nicht jeder das zu jeder Zeit und immer erträgt, mit jemandem zusammen zu sein und vor jemandem zu stehen, der einem völlig überlegen ist, der eigentlich unangreifbar ist und dem man zugleich so viel verdankt. Manchmal wünschte ich, er wäre nicht. Und ich habe von Guardini gelernt, ich habe ihn noch hören dürfen in München, dass er gesagt hat, wir sollten nicht vergessen, dass auch in Leuten, die jetzt da sich als gute Christen vorkommen, ein tiefes Ressentiment gegen Gott drin steckt. Aus einem Grund hatte ich schon genannt, die Unzufriedenheit, die wir mit uns selber haben. Und wenn man mit sich unzufrieden ist, da hat man also ja nichts zu bereuen, sondern nur zu bedauern. Man hat sich nur zu entschuldigen. Entschuldigen tut man sich aber immer unter Beschuldigung anderer. Das hat schon der Adam so gemacht. Nicht? Anstatt dass der Adam sagt, sei mir am Sünder gnädig, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Erstmal kündet er seine Solidarität mit seinem Evchen auf, anstatt sich da zusammen zu tun. Nicht? Und zweitens sagt er noch, ja, du bist es überhaupt schuld, du hast sie mir ja gegeben. Nicht? Also, dass man einfach sagen muss, hier stecken schon Gründe genug drinnen, Gott nicht zu wünschen. Da wundere ich mich überhaupt nicht über so Leute wie Feuerbach und Nietzsche. Die sagen nur, was wir eher verheimlichen, was uns aber auch nicht ganz fremd ist. Man kann sich jetzt fragen, woher. Die Hauptrichtung der christlichen Tradition hat gesagt, das sei der Stolz des Menschen. So wie Nietzsche geschrieben hat, wenn es Götter gibt, wie soll ich ertragen, keiner zu sein? Ich gehöre zu dem schmäleren Traditionsstrom, der sagt, eigentlich ist es eher die Angst. Wenn ich auf jemanden angewiesen bin, wenn ich von jemandem abhänge, wenn ich nicht aus mir gegründet bestehe, sondern wenn ich mich jemandem verdanke, dann muss ich sagen, wo bleibe ich denn, wenn ich so auf Gnade jemand anderem ausgeliefert bin, sodass es eher diese Angst und der Groll ist über diese Angst, dass wir dort zu kurz kommen. Also das sollte man alles einräumen und zugeben. Und dann gucken wir uns nochmal selber an. Und wenn was Richtiges dran ist an der Projektionstheorie, und ich habe ja gesagt, die ist nicht einfach falsch, nichts ist überhaupt ganz falsch, das geht überhaupt nicht, dann tragen wir natürlich auch unsere Ambivalenzen, unsere Weise mit Macht umzugehen, in unser Gottesbild hinein, ob nun Atheisten oder Christen. Machen wir uns doch nichts vor. Und wie gehen wir denn mit den Menschen um, die von uns abhängig sind? Es muss doch nur jemand zu uns sagen, ich mag dich, sofort drehen wir am Schräubchen. Alte Sache. Und natürlich meinen wir, das wäre bei Gott genauso. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Also das Erste, um zu sagen, ich bin überhaupt nicht schockiert oder verwundert, das ist so. Leute empfinden Gott als eine Bedrohung, als ein Hindernis. Und das sagt die klassische hebräische Sprache, wenn es von der Kabot die Rede ist, von der Heiligkeit Gottes, von der Wucht, von dem Gewicht, das kommt von dem Wort Kabet, Lasten, schwer sein. Nicht, dass das mit drin steckt. So wie wir einander eine Last sind und nicht immer eine Süße, so lastet dann auf den Menschen nochmal Gott. Und dann gibt es Gründe, ihn eigentlich loswerden zu wollen. Das brauchen wir gar nicht auszubreiten. Dann kommt noch mal dazu, dass wir solche sind, die jetzt nicht einfach immer anständig sind und leben und allzufrieden sind mit unseren Grenzen, sondern dass wir immer denken, ehe der andere jetzt über die Stränge schlägt, mache ich es gleich selber. Das nennt man dann Präventivkrieg, nicht? Also macht man schon mal selber, ehe der andere da ist, wer halt zuerst kommt, der malt zuerst und dann muss man sich da so durchsetzen und dann ist Gott, der sagt zu einem, dann bleib brav und bleib anständig, wer hört das schon gern, nicht? Deswegen entfällt ja heute weitgehend die Erziehung, weil heute die Eltern alle von ihren Kindern gemocht werden wollen, nicht? Und dann darf man die natürlich nicht reizen, dass man denen was verbietet. Das geht ja gar nicht, nicht. Also muss man denen so nett sein, wie man ist, und dann sind die hinterher so unerträglich, wie sie sind. Also, dass man da einfach hinguckt, was sich da so zeigt und erscheint. Ne? Die Frage ist, ob das jetzt wirklich alles ist. Ist Gott wirklich bloß unsere Grenze und unsere Belastung? Wären wir besser dran mit unserer Freiheit, um doch gleich den Kern zu nennen, wenn es Gott nicht gibt? So haben die Leute ja auch gemeint, wenn man Gott abschafft, bricht die Brüderlichkeit unter den Menschen aus. Dabei ist das gefährlichste Verhältnis, was es gibt unter Menschen, ist ja das unter Geschwistern, nicht? Seid Kain und Abel. Also muss man nochmal gucken, wie das eigentlich aussieht. Aber das haben die so naiv gemeint. Den Vater umgebracht und dann werden wir alle geschwisterlich. Na. Also muss man nochmal gucken, was heißt jetzt eigentlich Freiheit? Ich möchte so ansetzen und sagen, Freiheit heißt natürlich also Möglichkeiten haben, handeln können. Es geht ja aber nicht ums Handeln können, sondern ich brauche auch einen Anstoß, um zu handeln. Warum tut man überhaupt was? Das heißt im Lateinischen, Beweggrund sagt man im Deutschen, Lateinisch heißt das Motiv. Ohne Motive handelt man nicht. Und jetzt sagt Kant, es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Motiven. Das eine ist das Motiv, du sollst, Imperativ. Das andere Motiv ist ein Müssen, eine Not, eine Gier, eine Angst, die mich drängt. In unserer Umgangssprache vermischen wir das oft und verwenden sollen und müssen in gleicher Weise. Sagt die Mutter, du musst doch anständig sein. Man muss überhaupt nicht anständig sein. Wir können sehr wohl unanständig sein. Leider sind das ja nicht selten. Sollen heißt nicht anders dürfen, müssen heißt nicht anders können. Bitte machen wir für die Tage, wo wir hier zusammen sind, einen scharfen Unterschied zwischen müssen und sollen im Unterschied zu unserer Umgangssprache sonst. Müssen, nicht anders können, beste Beispiel sterben. Sollen heißt nicht anders dürfen. Das heißt, man erkennt zugleich, dass man anders kann. Und jetzt heißt der berühmte Kantsatz, ein freier Wille, und ein Wille unter dem Sittengesetz, wörtlich unter den sittlichen Gesetzen, ist einerlei. Das heißt jetzt in meine Sprache übersetzt, frei ist man nur, wo man unter einem Soll steht. Und jetzt kommt so ein Spletscherspruch, ich kenne den von Ihnen schon, der heißt, wer nicht sollen will, muss müssen. Ohne sollen und ohne müssen tät man gar nichts. Jetzt ist die Frage, wovon ist man bestimmt? Entweder bin ich bestimmt vom Sollen, von dem Imperativ auf Lateinisch, kann sagen kategorischer Imperativ, das heißt ohne Wenn und Aber und nicht im Blick darauf, was ich davon habe, sondern schlechterdings. Und wenn ich dem nicht folge, brauche ich ein anderes Motiv und dann bleibt nur übrig irgendein Begehren, eine Angst, eine Gier, eine Not, die gewendet werden muss. Das heißt, ich stehe naturalistisch im Welt ohne Freiheit. Wie uns das eine Reihe von Hirnforschern ja erzählen, von denen ja einige an erstaunlich wichtigen Stellen sitzen. Einer von denen ist zum Beispiel der Chef der Studienstiftung des deutschen Volkes, nicht? Und redet davon, dass wir keine Freiheit haben und dass man das Strafrecht abschaffen muss. Das ist der Chef unserer deutschen Studienstiftung, nicht? Das muss man ja auch mal sehen. Also, dass man da guckt, wo gehört da was hin, von woher wird eigentlich gedacht und entworfen? Dass hier gesagt wird, Freiheit erscheint überhaupt nur, wo ich in die Situation komme, dass mich ein Imperativ trifft. Ein Soll, und dabei erkenne ich zugleich, ich kann anders. Soll aber trotzdem dem folgen. Und jetzt ist die Frage, wo kommt denn dieses Sollen her, wenn das bloß die Mutter ist oder irgendwelche Profs oder was weiß ich für Autoritäten, warum soll ich denen eigentlich folgen? Kant sagt dann, das macht die Vernunft. Die Frage ist, ob Vernunft sagen kann, du sollst. meiner Ansicht nach sagt Vernunft nur, es ist vernünftig, es wäre klug, es wäre sinnvoll. Auch Werte sagen nicht, du sollst. Wir haben es ja heute immer so mit den Werten. Nicht? Das ist so der Sieg der Ökonomie. Nicht? Denn das Wort Ökonomie gehört, Wert gehört natürlich in die Ökonomie. Wert heißt immer mehr Wert oder weniger Wert als was anderes. Und das ist seit Anfang des vorigen Jahrhunderts, ist das so in die Philosophie eingewandert. Neukantianismus, die Wertelehre, weil man gesagt hat, das Wort Sein und Dasein ist völlig entleert. Das bedeutet nur, man ist halt da und ich nicht. Während klassischerweise man das in das Wort Sein selber reingesteckt hat. Sein hieß da nicht wirklich Sein, sondern Sein hieß zugleich Fülle, Bejahbarkeit, Wahrheit, Aufglanz, Leuchten. Noch Goethe sagt das so, wenn er am Strand von Venedig steht und die Krebse anguckt, wie wahr, wie seiend. Der steigert noch das Wort seiend. Das heißt für den nicht vorhanden sein. Wie für die ganze klassische Tradition nicht. Das ist aber inzwischen so gekommen, weil in der Wissenschaft Sein univok gebraucht wird und nur heißt vorhanden sein. Und da hat man dann diese Wertlehre entwickelt und hat gesagt, die Werte, die gelten, die sind nicht. Und was ist, ist nichts wert, aber der Mensch hängt so zwischen Sein und Sollen und zwischen Sein und Wert und den zerreißt so als Daseinsknoten. So irgendwo so dazwischen, wo er das probieren muss. Auch Werte sagen nicht, du sollst, sondern Werte sagen, schön wär's. Das ist ein Optativ, kein Imperativ. Gibt es überhaupt einen Imperativ, der nicht von einer personalen Wirklichkeit gesprochen werden kann? Ein Du sollst kann nur eine personale Wirklichkeit zu einer personalen Wirklichkeit sagen. Und von dort her behaupte ich, der eigentlich philosophische Name für Gott, ob es ihn nun gibt oder nicht, ist das Wovon her meines unbedingt gut sein sollens. Niemand von uns will gern gut sein. Nein, wir wollen schon gut sein, aber wir wollen nicht gut sein sollen. Denn wenn wir gut sein sollen, heißt das ja, wir sind es nicht, dann müssten wir es nämlich nicht sollen. Also erstmal wollen wir sowieso nicht gerne sollen, sondern lieber wollen. Aber zweitens wollen wir auf keinen Fall gut sein sollen, sondern denken wir, das sind wir doch schon. Sind wir nicht, deswegen müssen wir es extra sollen. So habe ich meinen Studenten immer gesagt, wenn ich Ethikvorlesungen zu halten hatte, wenn da so grüne Männchen vom Mars kommen und sehen, hier gibt es Ethikunterricht, dann sagen die, was ist denn hier los mit denen? Das Vernünftigste von der Welt und das Selbstverständlichste, dass man nämlich nett und anständig zueinander ist, das lernen die Leute hier mit Argumenten oder so darum, die müssen doch alle krank sein. Ich habe gesagt, ja, also die Christen sagen das auch so, nämlich Erbsünde. Zwar wissen die nicht so genau, was das ist, aber dass wir jedenfalls nicht in Ordnung sind, das wissen sie. Das gehört da hinein. Nochmal, weil man nicht in Ordnung ist, gefällt einem das Ganze natürlich nicht. Das ist ganz normal, nicht? Für uns sind ja die Polizisten unsere Freund und Helfer, nicht wahr? Aber natürlich nicht für den Einbrecher. Nicht? Das ist ja klar. Also muss man schon gucken, die haben dann jetzt recht was dagegen, nicht? Dass man dann nochmal gucken muss. Also, mein Gottesname, das Wovon her meines unbedingt gut sein sollens, in einem ersten Teil. Jetzt meine Rückfrage, was würden wir aber meinen, wenn wir aufgrund einer schweren Schuld unser Gewissen verlieren? Würden wir im ersten Schritt sagen, ja wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, bis uns aufginge, wir wären dann ein Tier auf zwei Beinen, ohne das sollen. Und dann könnte uns aufgehen, dass die Tatsache, dass wir sollen, ein Geschenk ist, dass wir das dürfen, dass noch weiter das Sollen uns trifft. Und deswegen ergänze ich das noch und sage, mein philosophischer Gottesbegriff heißt, das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Immer so mit den Heideggerschen Bindestrichen dazwischen. Nicht? Minus sagt man da heute im Zeitalter des Internet. Nicht? Aber natürlich ist das kein Minus, sonst verbindet ja gerade. Also wenn ich das nehme, dann geht es nicht darum, dass Gott eine Beschränkung des menschlichen Daseins darstellt, sondern die eigentliche Ermöglichung. Und das ist der Ansatz dieses litauischen Juden, der in Frankreich dann gelehrt hat, Immanuel Levinas, der sagt, genau das heißt Freiheit, ich werde unter diesen Anspruch gestellt, der Wahrheit die Ehre zu geben, das Gute zu tun, da zu sein für meinen Nächsten und das macht meine Würde aus. Er drückt das dann in der Sprache des jüdischen Gesetzes aus und sagt, ich werde dann mit der Würde des Erstgeborenen, da hinein werde ich investiert. Das ist die Investitur in die Würde des Erstgeborenen. Er meint einfach das Beispiel, wenn in einer jüdischen Familie der Vater stirbt, der Firmeninhaber, dann muss der Älteste, ganz egal was er vorher machen wollte, das aufgeben und ist der neue Chef der Familie, er übernimmt dann die Firma und muss das fortführen, muss sich kümmern um seine Mutter, um die Brüder und Schwestern, er ist dann der neue Familienvorstand. Und diese unbedingte Verpflichtung, die da hineinkommt, sagt er, ist einerseits eine unbedingte Verpflichtung, und zwar, da kann er sich gar nicht genug tun, den schärfsten ausdrücken, das ist, ich bin wie besessen, ich bin zur Geisel genommen und alles das, da häuft er die Ausdrücke nur, sagt er, und zugleich, aber eben darin bin ich mit der Würde des Erstgeborenen ausgezeichnet. Das ist zugleich mein Rang. Und das begründet meine Freiheit. Denn nochmal, Handlungsanstöße gibt es genug. Wirklich frei bin ich dort, wo ich zu antworten habe auf ein solches berechtigtes, aus sich einleuchtendes Du sollst, das mich dort trifft, dass das hingehört. Und Gott ist der Name für dieses Woher, dieses Du sollst, das nochmal, wie gesagt, nicht aus der Notlage als solcher kommt, das nicht einfach aus meinem theoretischen Bewusstsein kommt, dass das vernünftig wäre, dass das sinnvoll wäre, dass das klug wäre, dass das schön wäre, alles das zählt nicht, sondern unbedingt gefordert, und zwar so, dass ich natürlich mich anders verhalten kann, wird auf mich kein Druck ausgeübt. Aber wo ich, wenn ich mich anders verhalte, weiß, es ist falsch. Macht, reine Macht, ohne jede Form von Gewalt. Das ist seine Formel dafür, die dorthin gehört. Dass das besteht, das meine ich, wäre also der Ort, deswegen meine ich gerade andersrum zu sagen, wie soll ich mir überhaupt Freiheit und Personalität denken, ohne diesen Bezug? Man kann das Ganze auch auf den Einzelnen anwenden. Also woher kommt denn dem Menschen das zu, was Kant Würde nennt? Kant sagt, genau von diesem Du sollst. Wie steht denn das? Was heißt denn schaffen? Der mittlere Fichte hat tatsächlich den Begriff Schöpfung abgelehnt, wie Sie erinnert haben. Mit dem späten Fichte ist was anderes. Die letzten Sachen vom Fichte sind ja erst in den letzten Jahren überhaupt publiziert worden. Bei mir hat noch jemand vor 2 Jahren eine dann in München noch preisgekrönte Doktorarbeit geschrieben über den letzten Fichte, über diese späte Zeit. Und wo man einfach sehen muss, der Fichte hat unter Schöpfung gemeint, herstellen, Dinge herstellen. Und ihm war völlig klar, Freiheit stellt man nicht her, sondern Freiheit entsteht aus Anruf und nicht anders. Wenn es um Herstellen oder um Machen geht, das sind die Ausdrücke, die leider auch Paulus benutzt. Ne? Gemacht werden, hergestellt werden kann Freiheit und Würde nicht. Sondern sie kann nur angerufen werden, eben in dieser Forderung, du sollst, ich würdige dich der Forderung zu lieben. Das gibt eigentlich den Rang und die Würde aus, die dorthin gehört. Und die ist nur dort gegeben. Also, wer von uns will nicht gewollt sein? Unsere Eltern konnten uns nicht wollen. Im besten Fall konnten die bei mir einen Buben wollen. Mich haben sie gekriegt, mich mussten sie nehmen. Und sich dran gewöhnen, wie der da rumschreit oder so es ist. Ne? Außerdem wäre meine Mutter noch beinahe gestorben dabei. Also das ist nochmal ein Punkt für sich. Aber jedenfalls kann man das nicht, wenn wir wirklich als wir selbst gewollt sein wollen, vielleicht ist es ja bloß Wunschdenken, kann man nur reden. Aber wenn wir, als wir selbst gewollt sein wollen, dann geht das nur, wenn man an den Schöpfer glaubt. Schöpferglaube heißt, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede von uns gewollt. Das sagt Schöpfungsglaube. Leider haben das die Christen auch ziemlich vergessen in der Neuzeit. Der erste Glaubensartikel kam nicht vor. Bei den evangelischen Christen nicht, weil die sagen, wir sind durch die Erbsünde so verdorben, die haben überhaupt nicht mehr an die Schöpfung gedacht. Und die Katholiken auch nicht besonders. Die haben sich immer gleich statt auf das Wunderbare erschaffen, auf das Wunderbare erneuert bezogen. Das kam früher in jeder Messe vor der Liturgie. Jetzt kommt es nur noch im Gebet zu Weihnachten vor. Im Kirchengebet einer der Weihnachtsmessen. Das ist erst wiederentdeckt worden durch die Grünen oder so. Und die Frage ist, wie weit das die Christen wieder kapieren, was da eigentlich gemeint ist. Also der Kern des Schöpfungsdenkens sagt, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert. Zwar ist keiner gefragt worden vorher, manche nehmen das ja Gott übel, aber wenn wir nicht da sind, können wir nicht gefragt werden. Aber jeder ist gerufen und gewollt. Jeder natürlich. Auch ein Hitler. Dann sind wir wieder bei unserem morgigen Thema. Aber erstmal, um das so darzustellen, was da eigentlich gemeint ist, damit wir wissen, worüber wir reden. Denn meiner Überzeugung nach sind der größte Teil der Einwände gegen das Reden von Gott und so Einwände gegen Dinge, die ich genauso einwende. Pater Rana pflegte zu sagen, 85% von dem, was die Atheisten ablehnen, lehnt er auch ab. Und natürlich ist an vielem an christlicher Erziehung viel an falschem Gottesbild vermittelt worden. Ja klar, haben Menschen hier Gott gebraucht, um die anderen zu disziplinieren oder unter Druck zu setzen. Da hilft gar nichts, als das schlicht zuzugeben. Vielleicht haben wir es ja selber manchmal mit unseren Kindern getan, muss man sich einfach nur fragen, nicht? Wie das da aussieht. Aber das ist nicht das Eigentliche, was gemeint ist. Also nochmal, der eigentliche Gottesbegriff, dieses der mich meint, und eine Person meinen heißt, sie gerade auch herausfordern zum Guten. Deswegen ist der kategorische Imperativ ja keine Einschränkung, sondern ist genau eine Würdigung. Ich nehme dich ernst. So wie Hegel, um den Namen mal wieder zu nennen, in der Phänomenologie schreibt, dass da die Anerkennung dadurch kommt, dann nimmt er diese alte Ritterzeit vor, wenn die sich trafen, gingen die gleich mit den Lanzen aufeinander los. Warum? Weil eine Person anerkennen heißt, ihr zuzumuten und zuzutrauen, dass sie nicht das Leben als der Güterhöchstes ansetzt. Das ist der Punkt, Moral. Für die Tiere ist das Leben das Höchste. Entweder des Individuums oder der Art, oder heute haben sie es mit den Genen da, nicht? Der Dawkins. Dazu kein Wort. Also mit den Genen da, wie auch immer, das Leben das Höchste. Und auf dieses Wort von Schiller hat dann schon Heinrich Heine geschrieben, in Le Grand gleich, nein, das Höchste ist das Leben und das Schlimmste ist der Tod. Heute haben wir sogar das Leben verabschiedet, heute sagen wir, das Höchste ist die Wellness und wer krank wird, muss es Recht haben, dass andere ihn umbringen dürfen. So rutscht das halt immer runter, nicht? Das nennt man so Rabattbildung in der Geschichte. Also dass man einfach guckt, heute nennt man sowas Fortschritt. Nicht? Früher ging man, sagte man, es wird nie besser. Erst das goldene Zeitalter, dann kommt das silberne und so immer weniger. Heute sagen wir, nein, der Donnerstag ist immer besser als der Dienstag. Man muss sich nur fragen, wo. Also, dass man einfach guckt, was heißt das eigentlich? Also, gewollt sein als Person heißt, herausgefordert werden im Gewissen, das Leben nicht für der Güter höchstes zu halten, sondern zu fragen, wozu lebe ich? Was setze ich ein? Und das wovon her diese Aufforderung? Diese Aufforderung ist überhaupt keine Einschränkung, sondern eine Konturierung. Ohne Kontur gibt es überhaupt keine Gestalt. Da läuft man aus wie eine Tinte im Löschblatt. Zur Gestalt gehört Konturierung. Freiheit hat ihre Konturen. Und Konturierung, die Hauptkonturierung ist die, behaftet zu werden dabei, bei der Forderung unbedingter Art, der Wahrheit die Ehre zu geben, die Personwürde des anderen zu respektieren. Das ist das, was in religiös-biblischer Sprache die beiden Hauptgebote ausdrücken. Nicht? Liebe Gott, den Herrn mit deinem ganzen Herz, mit dem ganzen Gemüte und den Nächsten wie dich selbst. Wenn man jetzt mal die religiöse Sprache weglässt, ist das der Punkt, gib der Wahrheit die Ehre und respektiere die Personenwürde des anderen. Sei unparteiisch. Ziehe nicht bloß dich vor, weil du zufällig dir der Nächste bist. Nur das wird da erstmal gesagt. Und drum kann ich nicht sehen, wie die Welt da glücklicher sein soll ohne das, weil ich gar nicht sehen kann, wo es dann die Würde des Einzelnen gibt. Denn die Tatsache, so zufällig, wie wir nach außen betrachtet, naturalistisch zur Welt kommen, da sind zwei Menschen zusammen und denken hoffentlich dabei nicht an uns, sondern aneinander. Ne? Und es ist eine ganz andere Situation und daraus entstehen wir dann irgendwie und sind dann ein Zellhaufen mit Würde. Ne? Und woher kommt unsere Würde? Doch nicht davon, dass wir denken können und wollen. Damit sind wir nur Subjekte. Das ist höchst wertvoll, Aber macht uns das denn irgendwie zu einer Würdesubjekt? Das taucht erst auf, wo diese unbedingte Forderung kommt. Daran macht Kant die Würde fest. In religiöser Sprache sagt man, die Würde hängt daran, weil ich beim Namen gerufen bin. Aber das ist religiöse Sprache, die lasse ich jetzt weg, nur um die Verbindung zu zeigen. Ich drücke es eben extra so aus, wie man reden muss, wenn es im Gott strittig ist. Dann bleibe ich bei diesem Punkt dieser unbedingten Gemeintheit, das unbedingt adressiert sein, das gefordert sein, das hier auftaucht. Kant selber führt Gott später ein, und das will ich wenigstens noch anhängen und dann höre ich auch schon auf, dass er nämlich sagt, ich brauche Gott als Ziel meiner Hoffnung. Weil er sagt, ich soll zwar gut sein, aber in der Welt ist nicht zu sehen, dass sich da das Gute durchsetzt. Wir hatten ja die Schilderungen gehabt mit dem Tsunami und Erdbeben oder so, da wird kein Unterschied zwischen Guten und Bösen gemacht, nicht, die da auftaucht. Gibt es das? Und dann sagt er, da der Mensch ohne Hoffnung nicht leben kann, muss ich dann ein Postulat einführen und sagen, es gibt Gott, damit der Mensch überhaupt moralisch sein kann. Ich sehe das nicht so, aber so hat er es eingeführt. Die Frage der Hoffnung bleibt aber bestehen, vor allem Dingen im Fall für den schuldig gewordenen und im Falle des Todes des Opfers. Was gibt es da noch, wie gibt es hier, dass wir nichts ungeschehen machen können? Das hat unser Karl ja schon gesagt, das ist völlig klar, auch Gott macht nichts ungeschehen, denn auch zur Allmacht gehört nicht, viereckige Kreise herstellen zu können, nicht? Das geht nicht. Also kann er natürlich auch nichts ungeschehen machen, was passiert ist. Die Frage ist, ob man es umschaffen kann. Das sind die Bilder, die da benutzt werden, neue Schöpfung, umschaffen, ein Herz aus Stein aus der Brust und neues Herz hinein. Neue Schöpfung, Kainektisis, nennt das Paulus in seinen Briefen. Nicht? Also gibt es eine Hoffnung darauf, dass man verwandelt werden kann. Das ist mindestens so viel wie Schöpfung auch sonst schon. Nicht? Taucht deswegen ja auch erst auf, diese Erweckung von Toten zum Leben, 200 vor Christus, wie ich gesagt hatte, in dem Moment, wo auch die Schöpfung aus nichts gesehen wird. Also nochmal wieder die Frage, wie sieht die Welt aus? Wie kann die aussehen, wenn es das nicht gibt? Da schreibt der Paulus ja ungeniert, ohne Gott ist die Welt ohne Hoffnung. Im Letzten. Man kann natürlich hier an kleine Fortschritte hoffen, nicht? Dass man noch ein paar Methoden erfindet, wie man den anderen besser mit dem Wattebausch umbringt als mit dem Hackebeil. Nicht? So etwas kann man natürlich auch sich überlegen. Aber was fundamental herausspringen soll für eine grundsätzliche Hoffnung auf Befreiung für alle. Das ist überhaupt nicht zu sehen. Und die Einsicht hatte schon Hegel, eine Hoffnung, die nur in der Zukunft liegt und in der nicht aufgedeckt wird, was jetzt schon ist, die hilft nichts. Nicht? Denn dann habe ich ja eben die Geschichte zweigeteilt, die Unerlöstheit vorher und die Erlöstheit hinterher. Und was mache ich mit den Unerlösten vorher? Nicht? Sagt, nein, ich muss erkennen, dass das alles schon irgendwie sein Lot und seine Richtung hat. Deswegen geht es nicht bloß um ein Omega, sondern immer auch schon um ein Alpha. So viel also dazu, dass zu der These, die hier steht, dass niemals die Welt glücklich wird, solange sie nicht atheistisch ist. Ich würde sagen, bei Atheismus ist sie vollkommen weg und dann ist gar nichts mehr möglich. Und wen ich da besonders mag in diesem Zusammenhang, ist jemand, den ich sonst nicht so mag, nämlich den... mit C fängt er an, Canetti, Elias Canetti, einer unserer großen atheistischen Schriftsteller, der an einer Stelle geschrieben hat, was ihm als Atheist am meisten fehlt, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Dafür habe ich eine Unmenge von Frechheiten von ihm, übersehe ich. Die lasse ich ihm nach.